Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Bund und Länder haben sich grundsätzlich darüber geeinigt, wie es aktuell in Sachen Corona weitergehen soll. Die Betonung liegt auf grundsätzlich, denn viele Einzelheiten müssen in den Ländern noch geklärt werden. Und dabei will unter anderem das Berliner Abgeordnetenhaus mitreden und nicht nur ein Wörtchen. Das machten die Parlamentarier bei einer Aktuellen Stunde deutlich. Unsere landespolitische Reporterin Sabine Müller fasst die Debatte zusammen.
FDP-Fraktionschef Sebastian Schayer schaute bei seiner heftigen Kritik an den Corona-Wirtschaftshilfen zuerst auf den Bund und die sogenannte Bazooka von Finanzminister Olaf Scholz, also die versprochenen Milliardenhilfen, deren Auszahlung aber nur sehr schleppend vorankommt. Dann wandte Schayer sich aber an Wirtschaftssenatorin Ramona Popp.
Sie müssen sich fragen lassen, wieso Sie eben, wenn wenige Meter von hier die Bazooka bei Herrn Scholz klemmt, nicht bereit sind, darüber nachzudenken, inwieweit Sie beispielsweise Gespräche mit der Berliner Bürgschaftsbank suchen, die eine entsprechende Reserveleistung zur Verfügung stellen kann.
Auch die CDU, die den Corona-Kurs des Senats grundsätzlich unterstützt, forderte mehr Hilfen des Landes, ihr Wirtschaftssprecher Christian Gräff.
Wir werden heute noch mal ein 10-Punkte-Programm vorlegen, von dem wir erwarten, dass diese Punkte auch aufgegriffen werden. Davon werden wir auch die zukünftige Zustimmung abhängig machen.
Unter anderem fordert er ein Programm für zinslose Schnellkredite, um Firmen Liquidität bis zur Auszahlung der Bundeshilfen zu geben. Wirtschaftssenatorin Popp stellte allerdings andere Pläne vor, um die Bundeshilfen zu flankieren.
Und da werden wir uns auf die Gruppen konzentrieren, die in Berlin auch wichtig sind. Auf Soloselbstständige, auf Kleinstunternehmern. Und da werden wir mit einem vermutlich niedrigeren dreistelligen Millionenbetrag, rund 150 Millionen, reingehen.
Solo-Selbstständige, die sehr niedrige Umsätze hätten, bräuchten besondere Unterstützung, so Popp. Und für Kleinstunternehmen denke man in Richtung eines Unternehmerinnenlohns. Neben den Wirtschaftshilfen standen die Bund-Länder-Beschlüsse im Mittelpunkt der Debatte. Dabei trat auch der regierende Bürgermeister Michael Müller ans Rednerpult, um den Vorwurf zurückzuweisen, Bund und Länder würden in der Corona-Pandemie Lockerungsversprechen brechen. FDP-Fraktionschef Schayer hatte kritisiert, es habe seit Monaten geheißen, ab einem Inzidenzwert von 50 seien Lockerungen möglich. Jetzt sei plötzlich von 35 die Rede. Erst dann könnten Geschäfte wieder öffnen.
Das verspielt am Ende Vertrauen und das verspielt auch die Loyalität.
Michael Müller entgegnete, niemand habe versprochen, dass ab einer 50er-Inzidenz sofort alles aufgemacht werde. Bei Schulen etwa lockere man jetzt schon, für den Handel und auch die Kultur sei das aber erst später drin. Müller machte deutlich, dass er sich der möglichen Folgen bewusst ist.
Ich weiß, wie gefährlich das ist, was ich jetzt sage, aber ich will es auch einmal aussprechen. Ich kann als regierender Bürgermeister nicht jedem Unternehmen versprechen, dass es gerettet wird.
Es gehe darum, so Müller, die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit möglichst viele Unternehmen die Chance haben, zu überleben. Der regierende Bürgermeister warnte davor, zu früh zu viel zu lockern und nannte Österreich als Negativbeispiel. Dessen Weg von wechselnden Öffnungen und Schließungen finde er verheerend.
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat ein weiteres Mal über die Corona-Politik debattiert und der Bericht war von Sabine Müller. Auch in Brandenburg kam das Landesparlament nach den jüngsten Beschlüssen zur Corona-Politik zusammen. Wie Ministerpräsident Dietmar Woidke die Entscheidung dort vermittelt hat, unser Reporter Nico Hecht hat zugehört.
Der Kampf gegen das Coronavirus ist weiter ein Marathonlauf, erst recht mit den neuen Virusmutationen. So hat Dietmar Woidke die Entscheidung, den Lockdown zu verlängern, im Brandenburger Landtag kommentiert.
Deshalb brauchen wir bei aller verständlichen Sehnsucht nach Normalität eine gesunde Mischung aus Vorsicht, Zielstrebigkeit und Optimismus.
Die Eindämmungsmaßnahmen gelten weiter bis zum 7. März. Ausnahmen gibt es nur wenige. Am wichtigsten, sagte Woidke, sei ihm dabei, dass die Grundschulen schon ab dem 22. Februar wieder öffnen. Dabei ginge es um mehr als Bildung.
Unsere Kinder brauchen soziale Kontakte. Sie brauchen den Austausch mit Gleichaltrigen. Und diese Öffnung bedeutet auch eine Entlastung für viele Eltern, die in den letzten Wochen und Monaten bewundernswert viel geleistet haben.
Die Schulen würden im Wechselunterricht starten und für mehr Sicherheit sollen mehr Testmöglichkeiten für Lehrer sorgen. Das kündigte der SPD-Fraktionsvorsitzende Erik Stohn an. Die Friseure sollen schon ab dem 1. März öffnen. Mehr Lockerungen für Wirtschaft und Einzelhandel wären aber nicht drin. Dafür seien die Infektionszahlen noch zu hoch, wenn jetzt die Virusmutationen die Gefahren noch vergrößern, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
Da es neben der rascheren Verbreitung ernstere Indizien für schwerere klinische Verläufe und höhere Infektionsraten auch bei mittleren Jahrgängen gibt, lauern hier erhebliche gesundheitliche Gefahren und neuerlicher Stress für unser Gesundheitswesen.
Linken Fraktionschef im Landtag Sebastian Walter aber kritisiert, die Landesregierung entwickle seit Monaten schon keine eigenen Lockdown-Ausstiegspläne. Deswegen fordere die Linke erneut einen wissenschaftlichen Pandemiebeirat.
Es gibt doch dutzende Ideen bei Unternehmerinnen und Unternehmern, bei Lehrerinnen und Lehrern und so viele andere Menschen. Dieses Wissen müssen wir nutzen, um Vertrauen zurückzugewinnen und Fragen zu beantworten.
Die Brandenburger AfD lehnt den Lockdown seit eh und je ab. Der Fraktionsvorsitzende Hans-Christoph Bernd nennt die Verlängerung schlicht Extremismus.
Sie halten immer noch an Maximalschadensmodellen fest und verbreiten noch immer Angst.
Der brandenburgische AfD-Fraktionschef Bernd im Beitrag von Inforadio-Reporter Nico Hecht aus dem Landtag in Potsdam. Und wie bewertet die Wirtschaft die jüngsten Beschlüsse? Geschäfte, Restaurants, Hotels, Kultureinrichtungen, Sportvereine. Mindestens bis 7. März bleiben sie noch zu. Wie es dann weitergeht, ist offen. Gerade diese mangelnde Perspektive kritisieren viele Händler und tun sich immer schwerer mit dem Durchhalten. RBB-Reporter Carsten Steinmetz hat sich in Potsdam umgehört.
Sascha Düring von Intersport Olympia steht in der Potsdamer Innenstadt vor seinem geschlossenen Sportgeschäft. Das Warten auf eine Öffnung zehrt auch hier an den Nerven. Für eine Verlängerung des Lockdowns hat Düring kein Verständnis.
Das ist ein sprichwörtlicher Schlag ins Gesicht. Wir haben bewiesen, dass wir gute Hygienekonzepte haben. Das wird alles völlig ignoriert. Und von daher ist es für uns absolut nicht nachvollziehbar, warum diese Entscheidung der Bundesregierung so ist. Und dass es eben auch keine Planbarkeit für uns gibt, wie wir dann in Zukunft überhaupt unsere Unternehmen fortführen können.
Das Loch in der Kasse ist groß. Abschlagszahlungen hat es bisher nicht gegeben, klagt Düring. Die bürokratischen Hürden seien auch größer als von der Bundesregierung versprochen.
Deswegen kämpfen wir darum, gerade die entsprechenden Unterlagen zu haben, damit dann unser Steuerberater entsprechend die Anträge dann stellen kann. Wir werden das in der jetzigen Form nicht mehr lange durchhalten.
Ebenfalls in der Potsdamer Innenstadt betreibt Dirk Sadrinner die Modegeschäfte Hermanns und Frau Paul. Auch er ist mit Blick auf die Überbrückungshilfe 3 eher skeptisch.
Ich habe da mein Vertrauen in die Politik bezogen auf Unternehmenshilfen verloren. Bin da einfach mal jetzt gespannt, was da unter am Strich bei rauskommt, ob der Schaden dadurch tatsächlich halbwegs aufgefangen werden kann.
Dass zumindest Friseursalons ab 1. März wieder öffnen können, freut die Handwerkskammer Potsdam. Hauptgeschäftsführer Bührig kritisiert aber, dass Kosmetikbetriebe weiter geschlossen bleiben sollen. Total enttäuscht reagiert der Hotel- und Gaststättenverband auf die Verlängerung des Lockdowns. Es wird noch nicht mal Perspektiven für eine Öffnung aufgezeigt, klagt DEHOGA-Präsident Schöppe.
Der Lockdown geht weiter und die Kritik daran nimmt zu. Carsten Steinmetz war das aus Potsdam. Fast 5 Jahre ist es her, die damals 7 Jahre alte Elif aus Berlin fährt zur Klassenfahrt nach Brandenburg. Die Kinder sollen Spaß haben, sich erholen, im klaren Werbelinsee baden. Elif kommt von der Fahrt aber nicht mehr lebend zurück, sie ertrinkt. In Eberswalde wird der Fall nun vor Gericht verhandelt, im zweiten Anlauf angeklagt 4 Lehrerinnen und Erzieherinnen. Sie sollen das Unglück durch Fahrlässigkeit verursacht haben. Unsere Reporterin Dorette Kirmse fasst den Prozessauftakt zusammen.
Am ersten Verhandlungstag haben sich die angeklagten Frauen im Alter zwischen 30 und 51 Jahren nicht zu den Tatvorwürfen geäußert. Ihnen droht im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren. Das Verfahren hatte bereits im vergangenen Jahr begonnen, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt. Die damals zuständige Richterin hatte zwischenzeitlich vorgeschlagen, das Verfahren gegen die Frauen gegen Zahlung einer Geldstrafe einzustellen. Das wurde aber von der zuständigen Frankfurter Staatsanwaltschaft abgelehnt, weil der Tatvorwurf zu gravierend sei. Nun wird der Fall komplett neu aufgerollt.
Unsere Reporterin Dorette Kirmse war das aus Eberswalde. Draußen ist es weiterhin kalt, da freut man sich umso mehr über eine warme Wohnung. Am Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg wärmt viele Anwohner im Moment nur die blanke Wut, denn in mehreren 100 Wohnungen war dort die Heizung ausgefallen und offenbar geschieht das regelmäßig. Mieterinnen und Mieter machen den Immobilienbesitzer, die Deutsche Wohnen, verantwortlich. Inforadio-Reporter Martin Adam hat nachgefragt.
Es ist kalt in Melissas Wohnung. Draußen sind Minusgrade, aber auch zu Hause kann sie sich nicht aufwärmen. Der Heizkörper ist kalt, aus dem Wasserhahn kommt nur Eiswasser. Die 26-Jährige wohnt an der Cottbusser Straße in einer der über 300 Wohnungen der Deutsche Wohnen, in denen die Heizanlage streikt.
Ja, ist natürlich richtig scheiße. Also vor allem, wenn es draußen irgendwie minus 15 Grad sind. Wir haben uns jetzt auch alle schon so drauf eingestellt. Mit Decke um die Schultern schön Wasserkocher benutzt und dann in den Topf gefüllt und so geduscht. Und also wirklich richtig, richtig doof.
Durch den Lockdown kann sie sich in keinem Café aufwärmen. Wegen der Kontaktbeschränkungen ist auch der Besuch bei Freunden nicht ohne weiteres möglich. Kann vorkommen, sagen hier viele, aber nicht so regelmäßig. Das Wasser sei schon über Weihnachten und den Jahreswechsel kalt gewesen, 2 Wochen lang. Melissa wohnt erst seit kurzem am Kotti, Georgios Todos schon seit 10 Jahren. Er hat sich mit seinen Nachbarinnen und Nachbarn in der Initiative Kotti und Co. organisiert, auch weil auf den Vermieter, die Deutsche Wohnen, kein Verlass sei.
Jeden Winter gibt es Heizungsausfälle, und zwar flächendeckend. Wir haben zum Beispiel Anfang Dezember einen Facebook-Post gemacht mit einem Aushang. Dort stand, dass die Deutsche Wohnen vorsorglich die Mieterinnen informiert, dass die Heizung und Warmwasserversorgung auf unbestimmte Zeit nicht gewährleistet ist.
Zwar bietet die Deutsche Wohnen Elektroheizkörper und Mietnachlässe, aber nicht ausreichend und alles erst auf Nachfrage, sagt Georgios. Das Unternehmen nutze bewusst aus, sagt er, dass im Kiez viele Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen leben, Menschen, die wenig Zeit, Geld und Kapazitäten haben, um sich mit der Deutschen Wohnen anzulegen.
Das ist Unternehmensstrategie. Die investieren kein Geld in Instandsetzung, nicht weil die irgendwas gegen Kotti & Co. haben, sondern einfach mit Instandsetzung ist kein Geld zu machen.
Die Initiative Kotti & Co. möchte die Deutsche Wohnen deshalb am liebsten vergesellschaften. Davon hält Marco Rostek, Sprecher des Unternehmens, kaum überraschend gar nichts. Kein Unternehmen werde so unter die Lupe genommen wie die Deutsche Wohnen, sagt er. Und es sei Winter. Da könnten Heizungsanlagen unter Dauerlast nun mal zusammenbrechen.
Die Deutsche Wohnen hat in Berlin rund 2000 Heizanlagen. In die investieren wir auch, allein in die Anlagen, die jetzt betroffen sind, 250.000 Euro investiert. Wir sind mehrsprachig vor Ort, um auch unseren Mietern zu erklären, was passiert. Insofern ist es schwer für uns jetzt an der Stelle mehr zu tun. Das klingt jetzt natürlich nicht gut, aber es ist leider die Wahrheit.
Sagt ein Sprecher des Unternehmens Deutsche Wohnen im Beitrag von Martin Adam. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer unter inforadio.de und in der Inforadio-App.
Inforadio Podcast.